Hier ist Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt.
Herzlich willkommen aus gegebenem Anlass zu einem Marktspezial. Der Krieg in der Ukraine hat starken Einfluss auf die Weltwirtschaft. Besonders auch an den Getreidemärkten geht es gerade heiß her. Wir werfen in dieser Episode einen Blick darauf und zwar mit jemandem, der sich richtig gut in der Thematik auskennt. Jan Peters ist Agrar- und Wirtschaftsjournalist und seine Expertise als Marktanalyst ist gerade viel gefragt. Trotzdem nimmt er sich heute die Zeit für uns und ist uns per Telefon zugeschaltet. Hallo, Herr Peters.
Ja, guten Morgen.
Ja, welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine auf die Agrarmärkte, speziell auf die Getreidemärkte?
Ja, die Ukraine mit den Ländern der Schwarzmeerregion, also Russland, Kasachstan, ist heute die bedeutendste Exportregion für Getreide weltweit. Diese Länder haben sich in den letzten 30 Jahren von Nettoimporteuren von Getreide zu Nettoexporteuren entwickelt. Und insbesondere die Ukraine hat vom Klimawandel profitiert und die letzten 5 Jahre sehr hohe Getreide- und Ölsaatenernten erzeugt, die vor allen Dingen auch in Europa abgesetzt werden. Die Ukraine ist sozusagen der größte Exporteur von Sonnenblumenöl weltweit, von dem ein Großteil nach Europa geht. Beim Weizen ist es der zweitdrittgrößte Exporteur. Bei der Gerste sind die Exportmengen hoch. Und was für die Futtermittelwirtschaft in Europa und auch hier in Deutschland besonders wichtig ist, sind die Maisexporte. Also über 20% vom weltweiten Maisexport kommen aus der Ukraine. Und davon geht die Hälfte hier eben auch nach Europa. Also von daher ist die Ukraine für das Marktgeschehen hier auf den Höfen in Deutschland ungemein wichtig.
Kann man da jetzt konkret sagen, der Mischfutterindustrie fehlt jetzt der Mais?
Ja, man hatte also in den Lägern der landwirtschaftlichen Betriebe der Ukraine und in den Exporthäfen der Ukraine ist der im November, Dezember geerntete Mais sozusagen aufbereitet für den Export. Und von den 7 bis 8 Millionen Tonnen, die dort lagern, geht die Hälfte nach Europa und davon, ich schätze, 80% nach Deutschland. Also die Mischfutterindustrie in Südoldenburg, dort ist ja 75% der Nutztierhaltung Deutschlands zu Hause, die benötigt 300.000 Tonnen Futtergetreide im Monat. Und die 3 bis 4 Millionen Tonnen, die jetzt bis zur neuen Ernte hierher kommen sollten, die fehlen einfach. Also die Mischfutterindustrie ist auf diesen Mais angewiesen und muss jetzt den ukrainischen Mais, der nicht geliefert wird, sozusagen mit Futtergetreide aus anderen Regionen substituieren. Und das hat eben zu einem starken Preisanstieg am Futtergetreidemarkt geführt. Die Mischfutterhersteller müssen heute 410 Euro für Futterweizen und 385 Euro für Gerste bezahlen, um überhaupt Getreide zu bekommen. In der Ukraine ist der Mais nicht verladbar, weil viele Häfen gerade am Asowschen Meer sozusagen durch die Bombardierung nicht mehr in der Lage sind, den Mais zu verladen. Und das führt eben dazu, dass sich dort der Mais staut und hier ein großer Bedarf entstanden ist.
Jetzt haben Sie uns schon gut eingeführt einfach in die Situation und den Einfluss, den der Krieg in der Ukraine durch die Ukraine letztlich hat. Wir sind aber natürlich auch noch von anderen Ländern dort abhängig. Vielleicht können wir noch mal kurz sprechen über Russland und auch über China. Was haben die für einen Einfluss auf diesen Konflikt und damit auch auf die Märkte?
Also ich selbst war ja, bevor ich als Agrar- und Wirtschaftsjournalist gearbeitet hat, für ein internationales Handelshaus in Hamburg aktiv, also Töpfer International, gehört heute zum ADM-Konzern. Mhm. Und die haben in den 90er Jahren war ein Kerngeschäft dieses Unternehmens, Getreide aus der ganzen Welt sozusagen zu bündeln und Russland mit Getreide zu beliefern. Und das hat sich komplett umgedreht. In Russland waren 2003, 2004 die Rohstoffpreise hoch, aber die Kolchosenlandwirtschaft lag am Boden. Und dann ist sozusagen der Auftrag an die Oligarchen gegangen, Ackerland in Russland zu kaufen. Und ich behaupte mal, dass heute 60 russische Oligarchen haben 80% des Ackerlandes in Russland. Das sind Betriebe, die haben eine Größe von 5.000 Hektar bis 950.000 Hektar. Also die großen Betriebe in Russland haben heute die Ackerfläche von Schleswig-Holstein, sind aufgeteilt in 8, 9 Ortschaften mit Dependancen Und die haben sich ganz stark dem westlichen Know-how in der Agrarproduktion angenähert. Die haben, ich sag mal, deutsche Maschinen, die haben deutsche Beratung, die haben die guten Düngemittel, wahrscheinlich auch der Yara, haben Pflanzenschutzmittel aus Deutschland, haben die Vermarktung aus Deutschland, die Logistik. Und dort sind die Erträge eben gestiegen. Man hat eben stark die Produktion nach vorne gebracht. Und das führt dazu, dass Russland heute mit einem Export von 35 Millionen Tonnen Weizen eben sehr bedeutend ist für den Weltmarkt. Die Produktion beim Weizen liegt bei knapp 80 Millionen Tonnen. Also da werden 40% exportiert. In Kasachstan, übrigens hat Russland einen B-Weizen, der so gut 12% Protein erreicht. Also auch für die Mühlenindustrie, Nordafrika, im Nahen Osten eben sehr gut zu verwenden ist. In Kasachstan, dort sind die Erträge niedrig. Die ernten dort nur 1,5 Tonnen. Aber produzieren einen hochwertigen Weizen mit 13-14% Protein, also der unserem A- und E-Weizen vergleichbar ist und auch der 70% exportiert wird. Und die Ukraine, die exportiert normalerweise einen Futterweizen, der so 10,5-11% Protein hat. Mhm. Also die drei Länder sind eigentlich ideal in der Kombination. Aber durch diese Turbulenzen dort, die jetzt durch die Kriegshandlung, ich bezeichne das ja immer als Putin-Krieg, das ist kein russischer Krieg, sondern so einer durch den russischen Aggressor und Staatschef ausgelöster Krieg, der verwirbelt natürlich jetzt diese ganzen Exportmöglichkeiten, die diese Länder haben.
Können wir da noch einen kurzen Blick genau auf China auch werfen?
Ja, will ich gerne machen. China, dort sind 25% der Weltbevölkerung. Das Land verfügt aber nur über 8-9% der Ackerfläche. Und die chinesische Bevölkerung hat eben dazu beigetragen, durch die Veränderung des Verzehrgewohnheiten. Dort hat der Anteil von Fleisch in dem täglichen Verzehr der Chinesen in den letzten 15 Jahren um 75% zugenommen. Also man kommt weg von der traditionellen chinesischen Ernährung hin zu der westlichen Ernährung, indem man Pizza, Pasta, aber vor allen Dingen Fleisch ernährt. 75% mehr Fleisch bedeutet sehr viel mehr Sojaschrot oder Ölfrüchte für die Fütterung der Tiere vor Ort. Und deswegen war China eigentlich ein großer Importeur von Ölsaaten, von Sojabohnen oder ist. China importiert 100 Millionen Tonnen Sojabohnen pro Jahr. Und bei Getreide hatte man eine Eigenversorgung oder auch nur geringe Importe von 8, 9 Millionen Tonnen mal im Jahr. Also völlig vernachlässigbar am Getreidemarkt. Das hat sich komplett gedreht vor 2 Jahren. Da wurde ich darauf aufmerksam und habe mich schon immer gewundert, dass China so aktiv am Getreidemarkt ist. Und der gesamte internationale Handel ist auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil China im Wirtschaftsjahr 2021 statt 3, 4, 5 Millionen Tonnen Weizen plötzlich 50 Millionen Tonnen Weizen am Weltmarkt gekauft hat. Also völlig überraschend haben die chinesischen Importeure wie so ein Staubsauger die Lagerbestände weltweit beim Weizen leer gekauft. Auch in Europa. China hat große Mengen, über 3 Millionen Tonnen hier in Frankreich gekauft. Das hat es noch nie gegeben. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt das? Und jetzt ist die Auflösung eben da. China, also der Ukraine-Krieg, wird die Welt in eine Nahrungsmittelkrise stürzen. Also das eine dieser Auswirkungen des Krieges ist dieses schreckliche Leid der Bevölkerung dort. Dieser ganz harte Krieg, der da also sozusagen auf die Zivilbevölkerung ganz stark angreift und dort zu hohen Zerstörungen führt. Aber die zweite Folge dieses Krieges ist eine akute Nahrungsmittelknappheit vor allen Dingen außerhalb Europas, also in den ganzen afrikanischen, nordafrikanischen Ländern im Nahen Osten. Und im Grunde genommen gibt es nur zwei Lösungen sozusagen, dieser Nahrungsmittelknappheit entgegenzuwirken. Das ist einmal eine höhere Intensivität der Landwirtschaft in den Grundstandorten dieser Welt, also da, wo Landwirtschaft eben gute Erträge bringt. Das sind eben unsere Standorte hier in Europa. Und die zweite Möglichkeit, und die wird auch kommen, bin ich der Meinung, ist, dass China eben sehr hohe Lagerbestände hat. Das USDE geht im Moment davon aus, dass 160 Millionen Tonnen Weizen auf Lager in China liegen. Das ist deren 1,5-jähriger Verbrauch. Und diese Lagerbestände, damit ist China eben in der Lage, in akuten Notsituationen in Afrika zu helfen, indem sie A, Getreide liefern und B, eben auch Kredite gegenkommen für die Not dieser Länder. Also diese beiden Möglichkeiten wird China nutzen, sozusagen, um den Einfluss zum Beispiel in Afrika zu erhöhen. Das ist meine persönliche Meinung, das ist nicht belegt. Aber die hohen Lagerbestände führen zu dieser Annahme, dass dieser Krieg eben auch zum Vorteil des Einflusses des großen kommunistischen Blockes in China in dieser Welt sein wird. Und vielleicht als letzte Ergänzung, die Lagerbestände, die China gekauft hat vor 2 Jahren, haben sich natürlich im Wert mehr als verdoppelt. Also 50 Millionen Tonnen Getreide, Weizen, Gerste wurden gekauft, ich sag mal, zu einem Preis von 230 US-Dollar die Tonne. Jetzt liegen wir bei 460 US-Dollar die Tonne am Weltmarkt. Also der Wert dieser Ware hat sich natürlich auch in China im Staatshaushalt stark preislich nach oben entwickelt.
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie uns da in diese doch ja komplexe Situation am Markt jetzt einmal eingeführt haben. Es hängt da ja tatsächlich alles mit allem irgendwie zusammen. Wir müssen und wollen natürlich einmal für unsere Hörerinnen und Hörer darauf gucken, was bedeutet das denn jetzt für die deutschen Landwirte? Was können sie tun? Oder vielleicht erstmal, was bedeutet das für Sie, diese Lage jetzt?
Also für die Landwirtschaft in Deutschland hat das folgende Auswirkungen. Die Tierhaltung in Deutschland oder in Europa wird immer schwieriger. Es müssen unsere Tiere ja teilweise mit, vor allen Dingen die Geflügel- und Schweinehaltung, mit Importfuttermitteln sozusagen versorgt werden. Wir können gar nicht aus der eigenen Produktion hier in Europa diese intensive Tierhaltung, die wir haben, versorgen. Und das bedeutet eben hohe Preise für Sojaschrot, aber auch für Rapsschrot in den kommenden Monaten. Die Rapssaat aus der Ukraine, die ukrainischen Landwirte haben sozusagen in den letzten Jahren gelernt, Rapssaaten anzubauen. Und die 3 Millionen Tonnen oder 2,5 Millionen Tonnen, die da geerntet werden, übrigens vornehmlich mit deutschem Saatgut von unseren mittelständischen Züchtern, diese Rapssaat geht zu 70-80% hier nach Europa und auch nach Deutschland. Das heißt, unsere Ölmühlen in Hamburg, am Rhein, in Rostock, die versorgen sich eben auch mit ukrainischem Raps sehr stark. Und die Aussaat von Raps findet praktisch nicht statt im Moment. Die Landwirte dort haben kein Diesel. Die Mitarbeiter auf den Höfen sind alle im Krieg. Und so dass davon auszugehen ist, dass die Rapserzeugung stark zurückgeht. Ich rechne mit 70% weniger Raps in der Ukraine. Und das bedeutet, dass das Rapsschrot teuer bleibt und dadurch die Viehhaltung und die tierhaltenden Betriebe in Europa sich auf hohe Futterkosten einstellen müssen. Mhm. Für die Ackerbauern sind die Preise hoch, aber die Betriebsmittelpreise sind eben stark gestiegen. Die Kurse für Düngemittel hängen auch mit Russland und der Ukraine zusammen. In der Ukraine ist ja ein großes Harnstoffwerk, das da irgendwie teilweise zerstört wurde. In Russland kommen große Kali- und Phosphormengen nach Europa. Und der Düngerpreis wird auf Dauer erstmal hoch sein, solange dieser Konflikt sozusagen die Märkte beeinflusst. Und die Ackerbaubetriebe sind damit sozusagen in der Zwickmühle, hohe Betriebsmittelpreise, insbesondere für Dünger, bezahlen zu müssen. Sie haben aber auch hohe Preise für Getreide der alten und neuen Ernte. Im Moment lässt sich ja für Brotweizen ein Preis von über 400 Euro erzielen, 405. Der Landwirt kriegt für alterntiges Getreide 380, 385 Euro. Das sind Preise, die es noch nie gegeben hat. Und auch für die neuen Ernte sind die Kurse hoch. Und ich empfehle daher den Landwirten in der heutigen Situation, in dieser Kriegsphase, eben auch erste Mengen 25-30%, vielleicht ein Drittel der Getreide- und Rapsernte der neuen Ernte 22 zu verkaufen. Auch beim Raps ähnlich ein Drittel zu verkaufen, vorzuverkaufen. Und dann einmal dieses hohe Preisniveau abzusichern. Wenn es zu einer Beruhigung der Kriegshandlung kommt, im Moment sind wenig Anzeichen dafür erkennbar, aber wenn es zu einer Beruhigung kommt, dann werden sich die Preise auch wieder ermäßigen. Wenn die Beruhigung kommt, so dass die Frühjahrsarbeiten in Russland, der Ukraine eventuell noch im begrenzten Rahmen durchgeführt werden können, damit eine etwas höhere Erzeugung dort zu erwarten ist, gehen die Preise auch stärker runter. Das muss man immer bedenken.
Vielleicht ein ganz kurzer Schlenker mal in Richtung Verbraucher. Glauben Sie, dass die Landwirte jetzt auch angesichts der Inflation, die sowieso schon gestiegen ist, gegebenenfalls da die Preise auch weitergeben können oder weitergeben müssen? Wie viel macht der Verbraucher mit?
Also um diese Preise in der Verbraucherstufe beurteilen zu können, müsste man sich erstmal die Landwirtschaft eigentlich ansehen. Und vor dem Krieg, also wir hatten vor 4 Wochen tatsächlich eine andere Welt. Die Verbraucher und auch wir Landwirte, wir wollen alle den Klimawandel schützen, wir wollen Arten- und Gewässerschutz halten, wir wollen sozusagen die Farm-to-Fork-Strategie in der Politik, die war vorherrschend und wurde auch mehr oder weniger zähneknirschend von den Landwirten akzeptiert. Das hat sich in den letzten 4 Wochen komplett geändert. Eine viel größere Herausforderung muss die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln sein. Und das gilt nicht nur für Europa, sondern wir europäischen Landwirte müssen auch dafür sorgen, dass unsere Nachbarn in Nordafrika, im Nahen Osten ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt werden, damit dort keine, übertrieben gesagt, Flüchtlingskrise oder Flüchtlingsbewegung wieder in Gang gesetzt wird. Das ist erstmal die vorrangige Aufgabe. Deshalb muss man unsere ganz Grundstandorte wieder zu höherer Produktion animieren. Das, denke ich, ist eine ganz wichtige Botschaft. Und das Zweite ist, die Verbraucher müssen sich natürlich auf höhere Nahrungsmittel einstellen. Die Zeit der übervollen Fleischregale mit billigen Preisen ist vorbei, eindeutig. Also die Fleischprodukte werden ein ganz anderes Preisniveau erzielen in Zukunft. Und auch Brot und Mehl und alles wird teurer. Und dadurch wird, der Anteil der Lebensmittel am Einkommen der Gesellschaft steigen. Und das ist auch eine gute Richtung, muss man sagen. Also finde ich jedenfalls, dass man auch viel bewusster gute Nahrungsmittel zu etwas höheren Preisen kauft.
Herr Peters, Sie haben eben schon mal angesprochen, was können die Landwirte tun? Vielleicht können wir zum Abschluss noch mal ganz kurz und knackig sagen, was sind Ihre ganz konkreten Handlungsempfehlungen jetzt für die Landwirte in Deutschland?
Ja, die Handlungsempfehlungen sind einfach jetzt diese schlimmen Zeiten, die wir haben. Ich selber habe ja mit Farmtours oder Jan-Peters Agrarreisen 6-7 Mal die Ukraine bereist. Wir waren 4-5 Mal in Russland. Und vor allen Dingen die Ukraine, Kiew. Ich liebe dieses Land, ich liebe die Menschen. Und Odessa ist eines der für mich schönsten Städte überhaupt. Und ich bin ganz, ganz enttäuscht. Und der Engländer sagt ja fast depressed und verfolgt die Lage ja jeden Tag. Und ich hoffe, dass diese Kriegswirren bald zu einem Ende kommen. Aber ich glaube auch, dass diese harte Haltung von Putin erstmal beibleibt und er einfach nicht so schnell einlenken wird. Die Landwirte sollten eben als Ackerbaubetriebe jetzt diese hohen Preise nutzen und sollten versuchen sozusagen, wie ich schon mal sagte, große Teile der neuen Ernte zu vermarkten, Düngemittel in begrenzten Mengen überhaupt über Vorkontrakte auch einzukaufen. Es zeigt sich ja im Frühjahr, dass die Landwirte, die jetzt keine Vorkontrakte haben, teilweise keine Düngemittel in einigen Regionen bekommen. Ich bin ja derjenige, der das Agrarfax erstellt. Das Agrarfax hat ja 70% der Großbetriebe hier in Deutschland. Und wir haben ganz früh am Düngemittelmarkt immer darauf hingewiesen, dass Einkaufen und auch Kontrakte machen fürs Frühjahr nicht um den Preis oder auch um den Preis abzusichern, aber vor allen Dingen um die Verfügbarkeit von Düngemitteln zu gewährleisten. Also ich rate den Landwirten auch für die neue Ernte hier beim Verkauf wirklich offensiv erste Mengen zu verkaufen und wenn es geht, Düngemittel eben hier auch einzukaufen. Und bei den Veredelungsbetrieben, da würde ich sagen, bevor ich jetzt große Mengen an Futtermittel oder auch an Proteinfuttermitteln einkaufe, würde ich die Kriegsgeschehene erstmal abwarten. Denn der Markt ist so überhitzt und obwohl der Sojamarkt im Grunde genommen im Krieg ja nichts zu tun hat, reagiert Chicago auch bei den Ölsaaten und bei den Sojabohnen auf jede Meldung mit steigenden Kursen. Und da muss, würde ich als Veredler erstmal warten, dass die Kriegswehren sich sozusagen beruhigen. Und dann nachher versuchen, über Terminkontrakte das Mischfutter einzukaufen.
Herr Peters, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und für Ihre Einschätzung. Und damit wünschen wir Ihnen auch alles Gute.
Ja, gern geschehen.
Danke.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
In der vergangenen Folge von Zukunft anpacken war Felix Feistlinger, unser Jahre-Experte für Blattdüngung, zu Gast. Und auch mit ihm habe ich natürlich über die aktuelle Situation am Markt gesprochen. Und er sagte mir, dass sich Blattdüngung in diesem Jahr besonders lohnen würde. Und weil das eben zu diesem Thema passt, hören wir gerade nochmal Felix Feistlinger.
Wenn ich die Preise sehe, beispielsweise im Raps, da ist eine Blattdüngung besonders lohnend dieses Jahr. Ich habe es mal durchgerechnet bei einem Kontraktpreis von 700 Euro die Tonne, die vielleicht am Ende des Jahres erzielbar ist, ist eine Blattdüngung bereits ab einem Mehrertrag von 30 Kilogramm pro Hektar bereits bezahlt. Und ich denke, das sind natürlich Bedingungen, die einfach dafür sprechen, jetzt dieses Jahr auch eine Blattdüngung anzuwenden.
Und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann holt das doch am besten gleich nach und abonniert Zukunft anpacken auf Spotify, Google Podcast und Apple Podcast. Und damit endet dieses Marktspezial. Bis zum nächsten Mal.
Das war Zukunft anpacken, der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de.